Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die weltwärts denken.
Hallo bei Nachhaltig Weltwärts, dem Podcast für alle, die neue Perspektiven entdecken und sich freiwillig engagieren möchten. Hier erfährst du, wie du dich in Projekten im Ausland einbringen und die Welt weiterbringen kannst. Eins kann ich versprechen, ein Freiwilligendienst im Ausland kann dein Leben verändern. Ich bin Matthias, selber ehemaliger Weltwärtsfreiwilliger. Ich habe ein Jahr lang im ostafrikanischen Kenia gelebt. Gar nicht ganz so weit davon entfernt treffen wir heute jemanden aus dem aktuellen Weltwärtsjahrgang. Und zwar live und in Farbe statt nur digitaler Mikrofon. Lukas ist gerade in Tansania, um genau zu sein, auf Sansibar. Einige denken jetzt vielleicht, hey, der macht doch nur Urlaub. Aber heute tauchen wir tiefer in seinen Einsatz ein und das Ganze sogar wortwörtlich. Lukas hat hier zwei Homes, wo wir ihn treffen und wir gehen mit ihm noch auf eine spannende Tauchmission. Wir starten mit Lukas und seiner Gastfamilie. Hallo Lukas, wie geht's dir heute?
Sehr gut, mir geht's sehr gut heute. Jetzt habe ich schon ein bisschen mit der Gastfamilie gequatscht, ein bisschen gearbeitet, ja.
Perfekt, ja, wir sitzen jetzt in deinem Zimmer. Man hört auch drumherum Kinder gerade draußen spielen. Wir sind ja in Tansania, da spricht man Swahili. Welches Wort sollten wir denn alle können?
Ich würde sagen, also es gibt natürlich viele Wörter, die so ein bisschen Zanzibar beschreiben und die cool in Swahili sind, aber so dieses große Wort Hakuna Matata steht ja immer so über allem, beschreibt so ein bisschen die Lebenseinstellung hier, heißt keine Sorgen oder es gibt keine Sorgen, es gibt keine Probleme. Und ich würde sagen, ja, das ist so das Wort, was man auf jeden Fall hier aus Zanzibar mitnehmen sollte.
Bevor wir in deinen Alltag abtauchen, jetzt dein Slogan, Lukas, oder dein Hashtag für deinen Weltwärtseinsatz.
Die Welt ein kleines Stückchen besser machen auf verschiedenen Ebenen. Natürlich einmal durch die Arbeit, die ich hier mache für den Ozean. Auf der anderen Seite aber auch in den vielfältigen Begegnungen, die man einfach mit den Einheimischen hat. Und da kann man ja durch tiefgründige Gespräche, ja, kriegt man ganz viele sensible Einblicke in die Kultur hier auch.
Das auf jeden Fall. Weltwärts ist dafür perfekt. Lukas, ein 19-jähriger Abiturient aus Coburg in Deutschland, lebt derzeit auf Sansibar in Tansania. Er hat nicht nur schon sein Abitur in der Tasche, sondern auch schon die Ausbildung zum Rettungssanitäter, die er am Lehrinstitut für präklinische Rettungsmedizin in München gemacht hat. Seine deutsche Organisation ist die Deutsch-Tansanische Partnerschaft e.V. In Tansania kümmert er sich unter anderem um Naturschutz, vor allem im Meer. Passend also, dass er sich als optimistischer Wassermensch bezeichnet. Was verrückt ist aus seiner Zeit in Tansania, er trampt hier jeden Tag, hat schon über 4000 Kilometer so zurückgelegt und saß dann plötzlich beim Bodyguard der Witwe des ehemaligen Präsidenten im Auto. Lukas, wie ist es dazu gekommen?
Ich war da im Kreisverkehr gestanden und ich hatte relativ wenig Zeit eigentlich nur, weil die Fähre von Dar es Salaam ausgefahren ist. Und ich habe noch so zu meinen Freunden gesagt, so, boah, am liebsten bräuchte ich jetzt eigentlich eine Blaulichtfahrt direkt dorthin.
Okay.
Naja, und dann war ich eben am Kreisverkehr gestanden und so nach 10 Minuten hält so ein schwarzer Jeep an, ja, sagt einsteigen, ich steige ein. Und dann sitzt da wirklich so ein ja ziemlich breit gebauter Mann im Anzug, daneben noch sein Vater, der Priester ist. Ja, dann sind wir eben Richtung Dar es Salaam gefahren und auf dem Weg haben wir dann natürlich gequatscht und dann hat er eben gesagt, so ja, er ist der Bodyguard von der Frau von Präsident John Magufuli, der ja verstorben ist. Er war auch bewaffnet mit allen möglichen Sachen, Pistole und Kleinigkeiten halt. Und dann sind wir eben so nach Dar es Salaam dann gefahren und dann ist vor uns noch ein Notarzt eingefahren mit Blaulicht und dann sind wir mit dem, haben wir Warnblinker angemacht, nicht lange rumgemacht, mit 170 hinterhergefahren.
Dann ging es schnell, oder?
Dann ging es sehr, sehr schnell. Also wir waren innerhalb von 2 Stunden, normalerweise braucht man mit dem Bus 5 Stunden für die Strecke, dann in Dar es Salaam, ja, und ich habe noch die letzte Fähre bekommen.
Ach krass, okay. Und worüber spricht man dann mit so einem Bodyguard?
Oh, wir haben über alles Mögliche gesprochen. Also er hat mir ganz, ganz viele Insider-Informationen gegeben. Für mich als Rettungssanitäter natürlich ganz interessant, wie das denn sicherheitstechnisch alles abläuft. Ja, und er hat eben da mir Infos gegeben aus dem Konvoi, also wie man fährt, wie da die verschiedenen Abläufe sind und aus was der Konvoi aufgebaut ist zum Beispiel. Und das war wirklich extrem, extrem interessant.
Okay, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Erfahrung, die so niemand anders macht. Wir sitzen gerade bei deiner Gastfamilie, deinem ersten Zuhause hier in Tansania. Erzähl uns mal ein bisschen was über deine Gastfamilie. Wer ist das? Wer gehört dazu?
Genau, also die Gastfamilie besteht aus zwei Brüdern, Salom und Nabil, sind 9 und 12 Jahre alt, einer Gastschwester, Muantanga, die ist gerade 14, und einer Gastmama, Hadija. Ja, und dann gibt es eben noch den Gastvater, der allerdings, wie es hier in der muslimischen Kultur möglich ist, mehr als eine Frau hat. Und er wechselt eben immer zwischen meiner Gastfamilie und eben seiner Familie der anderen Frau. Das heißt, er ist nur eigentlich Teilzeit bei uns. Okay. Meistens sind wir auch eben erst alle abends dann zu Hause, weil ich ja tagsüber auf der Arbeit bin. Und dann treffen wir uns abends erst alle eben dann zum gemütlichen Abendessen und ja, quatschen dann gemütlich.
Spannend. Und du hast jetzt gerade schon erwähnt, du lebst in einer polyamoren Familie. Gibt es ja auch in Deutschland, aber ich glaube dann doch, die wenigsten haben mal in einer polyamoren Familie gelebt. Wie ist denn dann dein Bezug? Also wer ist so deine Bezugsperson in der Familie? Kann man das sagen?
Ja, die ganz herzliche Mama auf jeden
Fall. Ganz herzliche Mama.
Ja, also mit meiner Mami bin ich wirklich ganz, ganz eng, mit meiner Gastmutti. Und wir quatschen jeden Tag und ja, haben wirklich eine ganz, ganz innige und herzliche Beziehung zueinander. Deswegen war es auch von Anfang an meine Gastmami.
Und du lebst ja auch manchmal auf der Insel, also hast ja so deine zwei Homes und auch irgendwie ein bisschen deine zwei Familien. Was macht es denn für dich besonders, in einer Gastfamilie in Tansania zu leben?
Ich würde sagen, das Besondere ist auf jeden Fall, dass man halt so ganz, ganz tiefe Einblicke in die Kultur bekommt. Und natürlich dann aber auch Aktionen, einfach wie zum Beispiel Hochzeiten, solche speziellen kulturellen Sachen auch, die man mitbekommt und so einfach ganz, ja, ganz tiefe, sensible Eindrücke ins Leben der Locals hier auf Zanzibar bekommt.
Genau, also weil es gibt ja bei Weltwärts auch verschiedene Sachen. Man kann ja auch in einer eigenen Wohnung leben, in einer eigenen WG oder in einer freiwilligen WG. Ja. Und das ist wahrscheinlich ein großer Vorteil, dass man immer sofort reinkommt, immer jemand hat, der einem was zeigt.
Ja, und es ist auch immer schön, ich habe ja, wie gesagt, mein zweites Zuhause ist ja die Insel. Das kommt immer drauf an, manchmal bin ich 3 Tage auf der Insel, manchmal nur einen Tag. Das ist immer ganz spontan und ganz flexibel einfach. Und immer, wenn ich heimkomme, egal wie lange ich weg bin, werde ich wirklich immer begrüßt und von meinen Gastbrüdern umarmt. Und dann ist man direkt ein riesen Zirkus irgendwie. Und das ist immer total schön. Und das ist auch nicht blöd irgendwie, dass ich halt nur Teilzeit sozusagen bei der Gastfamilie bin und Teilzeit auf der Insel, sondern die freuen sich immer, wenn ich da bin und ja, dann haben wir immer eine schöne Zeit zusammen.
Tansania ist dann ja schon ein anderes Land, eine andere Sprache. Wie waren so für dich die ersten Tage hier reinkommen? Anderes Zimmer, andere Gerüche. Wie war so das Ankommen die ersten Tage hier?
Klar, war alles neu, erstmal Gastfamilie neu und neuer Raum, neue Wohnung irgendwie. Aber ich habe mich ja total gut mit meiner Gastfamilie gleich verstanden und habe mich dann hier super eingelebt, habe eben gleich dann Kontakt mit Einheimischen gehabt und auch in der Arbeit dann gleich losgelegt und insofern ja, war das auch total schön irgendwie, auch gerade die erste Woche erinnert man sich natürlich gerne zurück mit den ganzen neuen Eindrücken.
Ja, und wie waren so die ersten Tage mit der neuen Gastfamilie? Gab es da irgendwas Besonderes, was dir jetzt noch in Erinnerung bleibt?
Ja, also ich war erstmal sozusagen mehr der Gast und das hat man zum Beispiel gemerkt, indem einem einfach alles gemacht wurde und man einfach ja bedient wurde, grenzenlos. Und das wollte ich aber irgendwie nicht und insofern, ich habe dann auch relativ schnell angefangen, einfach mich mit einzubringen in den familiären Aktivitäten. Ja, ich habe dann auch teilweise mitgekocht und so und am Anfang war das so ein bisschen, was macht der Weiße da jetzt, auch gerade wenn irgendwie Nachbarn reinkamen oder so. Aber das wurde auch total schnell irgendwie akzeptiert. Genau, die fanden es dann cool eben, dass ich einfach so interessiert war und dass ich dann mitgekocht habe. Und
perfekt. Ja, und am Anfang, wie war es direkt mit Suaheli? Also spricht deine Gastfamilie viel Englisch oder wie habt ihr euch am Anfang verständigt?
Also meine Mama spricht ein bisschen Englisch. Insofern, ja, war dann schnell mit Suaheli natürlich. Musste ich anfangen, mich da irgendwie reinzuackern und das zu lernen. Also ich habe keinen Moment am Schreibtisch verbracht und habe Vokabeln gelernt oder sonstige Swahili-Grammatik, sondern habe alles immer nur durchs Sprechen und durch die Kommunikation einfach mit anderen gelernt. Ja, mittlerweile klappt die Kommunikation auf Swahili natürlich super.
Ja, und deine Swahili-Skills hast du direkt ja auch in unserem Gespräch mit deiner Gastmutter Hadijim gezeigt, die aber in Englisch antwortet. Und von ihr wollte ich wissen, wieso sie denn überhaupt Freiwillige aufnimmt und was das Besondere daran ist.
I like so much because to learning the culture for German and to change German in Zanzibar or Tanzania culture. I live with many volunteer, all from German, 9 volunteer from German.
Hadijim, mir gefällt es also sehr gut, die deutsche Kultur kennenzulernen und gleichzeitig ihre tansanische den Freiwilligen näher zu bringen. Also in einen gewissen Austausch zu gehen. Und sie hat sogar schon 9 Freiwillige aufgenommen. Jetzt gerade ist ja Lukas bei ihr. Und da ist doch die Frage ganz klar. Wie ist so das Zusammenleben?
Luke is a teaching for Nabil and Salum. And Nabil is the teacher for Luke in Swahili.
Lukas ist also wie so ein Lehrer für seine beiden Gastbrüder. Und von Nabil, also einem der beiden, lernte wiederum Swahili. Praktisch, Win-Win-Situation. Hadijim, am Anfang fiel es deinem Mann ja schwer, dass Lukas mit in die Moschee darf. Weißt du, warum es so lange ein Nein zum Besuch gab?
Ja, no problem. Hamna shida. Because to learning Muslim, to look, to try, no problem. My husband, he said no to the mosque because I don't know, you know, right or not. But ask the chair, he says okay, no problem. Because to try to learn Hamna shida.
Hatice findet es also gut, dass Lukas sich so für den Islam interessiert. Ihr Mann habe aber am Anfang wohl Nein gesagt, weil er sich unsicher war, ob Lukas ja wissen würde, wie er sich richtig in einer Moschee zu verhalten habe. Aber nachdem der oberste Geistliche der Moschee sein Okay am Ende gegeben hat, war dann auch alles relativ schnell in Ordnung. Ja, und wie deine ersten Erfahrungen in der Moschee waren, Lukas, dazu kommen wir ja später nochmal. Hast du denn einen konkreten Tipp, wie man... Ja, wie man schnell ankommt, wie man vielleicht schnell Swahili lernen kann und schnell reinkommt?
Auf jeden Fall ganz, ganz viel mit den Locals quatschen. Das ist, würde ich sagen, das A und O. Gerade auf Sansibar sind alle Leute total offen und interessiert. Also insofern einfach, ja, einfach keine Scheu haben und das Sprechen anfangen.
Jetzt hast du Sansibar angesprochen. Hier ist es wahrscheinlich doppelt schwer, oder? Also man könnte sich auch super leicht in so eine touristische, internationale Bubble wahrscheinlich verstecken, wenn man sich es jetzt bequem machen will. Fährt man 5 Minuten, ist in Stonetown irgendwie und spricht im Zweifel den ganzen Tag mit Deutschen und sitzt in fancy Bars, oder?
Auf jeden Fall. Also das geht natürlich auch. Und das ist halt das, wo man dann irgendwie auch so ein bisschen die Grenze ziehen muss, finde ich. Ich habe auch relativ da schnell begonnen, mich da eigentlich von fernzuhalten, weil ich sage, ich liebe es einfach, mit den Einheimischen zu sein und ja, da einfach das mitzubekommen, weil dafür bin ich ja hier und Deutsche treffe ich in Deutschland. Also.
Das stimmt. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, Sansibar, wenn man auf Sansibar seinen Freiwilligendienst macht, ist es halt kein Urlaub, sondern ja. Es ist ein richtiger Freiwilligendienst, wo man arbeitet.
Es ist halt immer dieses Vorurteil, oder was heißt Vorurteil? Es ist ja kein Vorurteil, aber dieser Slogan, der einem immer anhaftet, ja, du machst ja hier bestimmt Urlaub. Nee, das ist natürlich Quatsch. Also wir arbeiten ja hier hart und ich habe Zeiten, da habe ich nicht mal ein Wochenende. Also das ist wirklich 3 Wochen lang durchgearbeitet und da kann keiner sagen, dass ich irgendwie Urlaub mache.
Wieso ist es am Ende überhaupt bei dir Tansania geworden? Also bei Weltwärts gibt es ja endlos viele tolle Organisationen überall auf der Welt. Warum am Ende Tansania? Warum genau das Projekt?
Also für mich war es immer der Meeresschutz. Ich bin, seit ich denken kann, immer angezogen und fasziniert vom Element Wasser. Und ja, die Meere sind bedroht. Also es häufen sich ja immer mehr Nachrichten, die mich einfach sehr bedrückt haben. Zum Beispiel Anstieg des Meeresspiegels, Ozeanverschmutzung, ganze Plastikverschmutzung, Korallenbleiche, Versauerung der Ozeane und so weiter und so fort. Und ich wollte einfach nicht mehr länger zuschauen, wie sich der Zustand unserer lebenswichtigen Ozeane immer weiter verschlechtert und wollte mit anpacken vor Ort und Stelle. Denn ja, das Handeln ist wichtiger denn je. Und insofern habe ich mich dann eben umgeguckt nach Meeresschutzprojekten, bin dann auf Weltwärts gestoßen und dann eben auf den Jumba Island Coral Park. Fand das Projekt total genial gleich und habe direkt gemerkt, so, boah, das ist es, das wird klappen irgendwie, das habe ich so richtig gespürt. Und ja, weil mich halt begeistert hat auch, dass es nicht nur sozusagen die Symptombehandlung ist, dass man irgendwie zum Beispiel einfach Müll aus dem Meer rauszieht, sondern es ist halt wirklich an der Ursache anpacken. Und da wir ja diesen Umweltbildungsaspekt auch mit drinnen haben im Projekt, also sansibarische Schulklassen eben auf Umweltbildungsbesuche auf die Insel kommen und wir dann mit denen Schnorcheltouren im Riff machen und sie so für den Umweltschutz sensibilisieren. Und das ist halt das eigentliche Coole auch.
Perfektes Projekt, über das wir ja noch mehr erfahren werden, nämlich wenn wir dann selber auf Jumba Island später sein werden. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Gastfamilie. Du bezeichnest dich selber ja als gläubigen Christen, lebst jetzt aber in einer muslimischen Gastfamilie. Wie ist das für dich so?
Es ist nie komisch oder so. Ich finde das total cool, weil ich einfach ganz viele Eindrücke bekomme. Und das ist nie ein Problem irgendwie gewesen, dass ich Christ bin und die Familie muslimisch ist.
Und tiefer eingetaucht bist du tatsächlich ja in einer Moschee. Und da laufen wir jetzt gleich mal hin, denn es hat ein bisschen länger gedauert, bis du dahin durftest. Und da sehen wir uns gleich wieder.
Okay.
Jetzt sind wir auf dem Weg zur Moschee.
Genau.
Die Sonne scheint. Wir laufen gerade über so einen Platz. Man ist relativ leer, relativ ruhig gerade, würde ich sagen.
Ja.
Genau, wir sind jetzt auf dem Weg zur Moschee. Die war zwischen dir und deinem Vater ja lange ein sehr, sehr heißes Thema, würde ich sagen.
Richtig, richtig.
Wieso wolltest du von Beginn an überhaupt mit in die Moschee gehen?
Mich hat es einfach immer interessiert, mal so einen neuen Eindruck aus der Kultur mitzubekommen. Und ich meine, gerade hier auf Sansibar, wo ja 98% der Leute ja Moslems sind, ist es natürlich ein ganz ja, ein ganz großes Thema einfach hier im Leben. Und mich hat es immer interessiert, wenn ich von der Arbeit einfach heimgekommen bin, so, dann ist die Moschee voll und alles sind da drinnen. Und das ganze Leben hier auf Sansibar ist letztendlich nach dem Islam strukturiert. Ja, das hat einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle hier im Leben. Hi.
Da laufen kurz mal Kinder vorbei, kennen deinen Namen. Du bist hier also bekannt.
Ja, genau.
Ja, wie kam es denn am Ende dazu, dass dein Gastvater dich doch mit in die Moschee genommen hat? Also lange versucht und...
Genau, es war der Tag vor Ramadanbeginn, kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Da habe ich dann nochmal telefoniert und nochmal gefragt, weil Ramadan ist ja der große Fastenmonat und der stand bevor. Und dann hat man schon gemerkt, okay, hier laufen die Vorbereitungen. Und es wird alles schick gemacht, alles schön gemacht, ganz besondere Stimmung. Und genau, dann habe ich gefragt, eben, wie es denn ausschaut nochmal mit der Moschee. Und dann hieß es erst so, nein, das geht nicht, weil hier auf Sansibar ist es ganz strikt verboten, dass eben Nicht-Muslime mit in die Moschee gehen. Und dann habe ich aber nochmal nachgefragt und ja, und dann hieß es so, ja, okay, dann probieren wir das morgen mal, komm mit. Und dann war es früh um 5 zum ersten Morgengebet. Dann, genau, ging es in die Moschee und ich tauchte direkt mit rein und mitgebetet und so weiter. Und dann hieß es danach eben so, okay, Lukas, Karibu Sana, was herzlich willkommen heißt, immer wieder mit in die Moschee zu gehen.
Ach, krass. Ja, Weltwärts ist ja auch ein bisschen über so Perspektivwechsel eindeutig und das ist
absolut.
Ja auch ein Perspektivwechsel dann.
Absolut, ja.
Und das heißt, du gehst ja jetzt auch noch ab und zu mit in die Moschee. Wie ist das? Wie wirst du da dann aufgenommen?
Ja, es ist immer ein ganz, ganz herzliches Aufnehmen. Ich bin mittlerweile mit dem Scheche, der muslimische Vorsteher so in der Moschee, der hat die Moschee so ein bisschen unter sich. Mit dem bin ich gut befreundet und wir sehen uns jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe. Und dann fragt er schon immer, ja, kommst du abends zum Gebet und bist du wieder mit dabei? Und immer abends, wenn ich es zeitlich schaffe von der Arbeit, dann gehe ich eben mit in die Moschee. Und da freuen sich immer alle, wenn ich mit dabei bin beim Beten.
Und wenn du da mitbetest, wie sieht das dann aus? Betest du deine eigenen Gebete oder betest du da die Gebete von denen mit?
Natürlich so die ganzen Gebete und so kann ich noch nicht mitsprechen. Aber die Bewegungen habe ich auf jeden Fall schon drauf und die mache ich mit. Also da, ja, stehe da mit den ganzen eben Moslems und Freunden in einer Reihe. Und zum Beispiel auch auf der Insel haben wir eine eigene Moschee, wo ich dann mit den Rangern abends immer zusammen bete. Und dann war es eines Abends, sind wir auch von der Patrouille aus dem Meeresschutzgebiet zurückgekommen. Und dann bin ich mit meinem Freund da reingegangen und wir haben zusammen gebetet. Und danach gab es so eine Art, ja, haben wir jeder für sich so ein bisschen still noch gebetet. Und dann habe ich halt, wie ich aus Deutschland kenne, ein Kreuzzeichen gemacht. Und dann bin ich total über mich erschrocken im gleichen Moment, weil ich gedacht habe, so, oh Gott, nein, das geht ja gar nicht jetzt in der Moschee ein Kreuzzeichen. Und dann habe ich noch so gedacht, oh Gott, hoffentlich hat das jetzt niemand gesehen. Natürlich hat es mein Ranger-Kollege gesehen. Und der hat mich dann aber einfach nur angelächelt und ich habe zurückgelächelt. Und das war so ein richtiges... Ach, es ist alles gut. Wir glauben alle wahrscheinlich an denselben Gott, ja. Und überhaupt kein Problem, total locker. Ja, das sind immer so diese Momente der weltweiten Verbundenheit, die mich einfach total berühren.
Ja, das ist ja auch richtig schön einfach und wird dich wahrscheinlich auch noch bestimmt in Deutschland begleiten, könnte ich mir vorstellen. Und in Deutschland, bevor du deinen Weltkriegseinsatz gemacht hast, hast du ja schon eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Also ein bisschen anderes Thema. Bist jetzt also hier mit einer Ausbildung, kannst du die Erfahrung, die du aus der Ausbildung hast, denn hier auch wirklich schon einbringen?
Ja, klar, also generell ist es natürlich so, dass man Rettungssanitäter immer ist, also ist da, um zu helfen. Und ja, auf der Insel zum Beispiel bin ich als First Responder auch immer im Einsatz, wenn irgendwas passiert.
Erste-Hilfe-mäßig.
Genau, Erste-Hilfe-mäßig. Und das sind zum Beispiel immer mal wieder Notfälle wie Hitzeschocks, ja, oder Sturzverletzungen oder sonst was. Und die kann ich ja trotzdem sehr gut behandeln dann.
Dann hilft deine Ausbildung dir ja auf jeden Fall hier schon mal.
Ja.
Man kann natürlich auch ohne Ausbildung und Abitur weltwärts machen. Ein Schulabschluss reicht da nämlich schon vollkommen aus. Also auch alle anderen da draußen, probiert es einfach mal aus. Und du nimmst ja aus ganz vielen Gesprächen auch Medizinisches mit, sei es beim Tramp mit dem Bodyguard, das hast du vorhin schon mal erzählt, aber auch im Gespräch zum Beispiel mit deinem Gastonkel.
Ja, der macht nämlich ganz viel mit Naturheilkunde. Hier auf Sansibar ist ja, sind ja die Gewürze ein ganz großes Thema. Es gibt viele Gewürzplantagen überall. Und ja, er kombiniert zum Beispiel verschiedene Gewürze und auch ganz viel Zitronengras zu Tees zusammen, hat dann eigenes Business und Small Business. Und schreibt da auch gerade ein Buch drüber, um eben so ein bisschen die Naturheilkunde mehr zum Thema zu machen. Und das ist natürlich auch brutal interessant. Und ich finde das generell total, ja, faszinierend, wenn man einfach die Natur dazu nutzt, um Menschen ganzheitlich zu heilen. Und ja, es gibt ja nichts Besseres.
Das wird dir dann wahrscheinlich ja, wenn du wieder in Deutschland bist, auch auf jeden Fall beihelfen, weil es einfach deinen Blickwinkel nochmal vergrößert hat.
Ja, auf jeden Fall. Also der Blickwinkel wird natürlich durch solche Erfahrungen ganz enorm geweitet.
Wenn du bei Weltwärts mitmachst, dann ist es ja auch ganz so, dass Organisationen danach fragen, dass man die Organisation, mit der man fährt, auch so ein bisschen unterstützt. 75% der Kosten werden ja von Weltwärts bzw. der deutschen Regierung getragen, aber die anderen 25% mindestens müssen aus Eigenmitteln kommen. Wie war das bei dir? Wie hast du deine Organisation unterstützt? Hast du da eine bestimmte Technik, Fundraising irgendwie gemacht?
Ja, genau, ich habe Fundraising gemacht. Habe ich einen Spenderkreis aufgebaut, in dem ich ein großes Schreiben gemacht habe mit, was ich mache, was ich vorhabe und eben mit der Projektbeschreibung. Und das habe ich dann eben rausgeschickt an alle möglichen Leute, verteilt. Und dann sind tatsächlich auch viel, viel mehr als der eigentliche Betrag, den Weltwärts gefordert hat, zusammengekommen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz, ganz herzlich an alle Spender wenden und mich für die große Unterstützung bedanken.
Ja, und ganz wichtig ist natürlich auch, es ist gar keine Pflicht, diese Spenden zu sammeln. Ihr könnt also auch ohne eigenes Geld an Weltwärts teilnehmen. Spannend übrigens, Weltwärts geht nämlich als Ausbildungszeit. Und oft wird daher zum Beispiel Kindergeld weitergezahlt. Eine Möglichkeit also zum Beispiel, die Organisation dann zu unterstützen. So, und jetzt sind wir eigentlich wirklich mitten in deinem Weltwärtseinsatz. Und jetzt die Frage, was macht dein Weltwärtseinsatz für dich denn so besonders?
Boah, das sind so, so viele Sachen und so, so viele verschiedene Aspekte. Natürlich einmal die Arbeit, klar, im, am und für das Meer auf Tschumbe. Aber dazu kommen wir ja später nochmal. Aber auch natürlich das Menschliche, dass man mit so viel verschiedenen neuen Menschen in Kontakt kommt, in eine ganz, ganz neue Kultur sehr, sehr tief eintaucht und da einfach ganz, ganz viel sensible Eindrücke auch mitbekommt. Und das sind auch einfach die kleinen Gespräche so zwischen Tür und Angel oder beim Fahren per Anhalter, wo man wirklich die komplette Palette der Bevölkerung irgendwie mitkriegt. Das reicht vom Zementarbeiter, über den Lehrer, Arzt, ja, bis hin zum Regierungsbeamten. Gefängnisinsassen waren auch schon dabei, also es ist wirklich alles mit dabei und das ist total schön und dadurch kriegt man natürlich ganz viel verschiedene Eindrücke und Einblicke in das Leben, die Kultur.
Du hast gerade aber vorhin natürlich auch schon ganz häufig Tschumbe erwähnt. Und bevor wir zu Tschumbe springen bzw. fahren, kommen wir jetzt zu unseren drei schnellen Fragen. Wenn ihr mal Fragen zu Weltwärts habt, und zwar außerhalb dieser drei schnellen Fragen, dann meldet euch gerne bei uns, auch wenn ihr Anregungen zum Podcast habt. Entweder schreibt uns einfach auf Instagram oder per Mail an redaktion@weltwärts.de und Weltwärts natürlich mit AE. Aber jetzt zu den drei schnellen Fragen.
Die drei schnellen Fragen.
Tauchen oder schnorcheln?
Schnorcheln.
Indischer Ozean oder ein Badesee in Coburg?
Indischer Ozean.
Beschreibe Weltwärts in einem Wort.
Bereichernd.
Dann waren das jetzt die drei schnellen Fragen. Wir sind auf Tschumbe Island. Man hört das Wasser. Wir sind gerade an dem türkisen, wunderschönen Wasser vorbeigefahren. Wir sind drüber gefahren.
Ja.
Warmer Sand, über den wir laufen. Man hört Vögel zwitschern. Wir sind auf Tschumbe Island. Was bedeutet das?
Zweite Heimat. Ich liebe die Insel wirklich über alles. Ja, meine zweite Gastfamilie sage ich immer hier, weil ich einfach mit dem ganzen Team so, so gut klarkomme. Und das ist immer total herzlich. Klar, den ganzen Tag überarbeitet man zusammen als Team hier in dieser wirklich wunderschönen Inselnatur. Und nachmittags und abends, wenn es dann alles ein bisschen ruhiger wird von den ganzen Tourismusaktivitäten und so, dann lebt man hier zusammen und weil man ja eben auf der Insel arbeitet und lebt, ist das eine total schöne Mischung und ich liebe es einfach auf der Insel zu sein.
Warum ist dir die Insel oder warum sind dir die Menschen auf Tschumbe so wichtig?
Man macht den Tag über zusammen seine Arbeit. Das ist zum Beispiel, man geht zusammen rausschnorcheln mit den Touristen, führt die durchs Riff. Man kann den Touristen und den Gästen so, so sehr den Meeresschutz näher bringen, was wunderbar ist. Und das ist einfach total schön.
Was machst du neben Touristenaktionen noch hier auf der Insel?
Wir haben auch unsere eigenen Aktionen als Freiwilliger. Zum Beispiel organisiere ich regelmäßig Beach-Cleaning-Aktionen, das heißt Strandsäuberungen auf Deutsch. Und genau, da gehen wir eben einmal um die Insel rum, immer bei Vollmond oder bei Neumond, weil dann eben die Tides, also die Low-Tide ist niedriger und die High-Tide ist höher. Und dann kann man eben um die Insel einmal herumlaufen. Die ist dann in 8 Strandabschnitte eingeteilt und dann sammeln wir allen Ozeanmüll auf und der wird dann auch registriert in die verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Plastik, Glas eingeteilt. Genau, und dann wird das alles aufgenommen und eben gewogen und so weiter und in riesen Datenbanken eingeteilt und so erhoffen wir uns eben neue Erkenntnisse über die Meeresverschmutzung hier um Tschumbe Island im Sansibar Chen, im Indischen Ozean, zu schaffen.
Warum ist so ein Projekt wie hier auf Jumba, also so ein Umweltprojekt, warum ist das wichtig?
Ja, weil man natürlich mit eigenen Augen sieht, wie stark verschmutzt auch selbst ein Meeresschutzgebiet sein kann. Wie viele Plastiktüten, die zum Beispiel dann von den Meeresschildkröten verschluckt werden, weil einfach die Meeresschildkröten herumdriftende Plastiktüten mit ihrer natürlichen Nahrung den Quallen verwechseln und dann einfach qualvoll ersticken. Und all das zu sehen, das ist schon ja sehr, sehr hart und das tut sicherlich auch zu einer Verhaltensänderung führen, auf jeden Fall.
Jetzt gehen wir gleich mal auf einen Schnorcheltrip, wo du ja auch dabei bist. Let's see.
Ja.
So gerade frisch aus dem Wasser raus, du hast super viel erklärt, was man sieht unter Wasser, welche Fischarten, welche Korallenarten. Was fasziniert dich denn besonders hier am Ozean?
Also es ist diese unglaubliche Komplexität des Naturraums Korallenriff, die verschiedenen Fischarten, die verschiedenen Korallenarten und wie alles zusammenhängt. Und das ist wirklich enorm faszinierend.
Wie schaffst du es denn den Touristen und Touristinnen, die hier hinkommen, so die Themen Umweltschutz gut rüberzubringen, gut mitzugeben?
Ich versuche es immer möglichst hautnah zu machen, also wirklich Sachen zu zeigen. Und das kann man natürlich am besten, wenn man im Riff schnorcheln ist, ganz klar.
Stimmt, ja.
Es ist halt cool, wenn man so die Theorie der Korallen erklärt, weil Korallen sind ja keine Pflanzen, sondern es sind Tiere. Und viele sagen ja auch immer, ist es ein Stein? Nee, es ist kein Stein. Und wenn man das dann eben zeigt, dass man wirklich sieht, ja, hier sind die Tentakel vom Polypen, dann ist das halt total faszinierend.
Und wie gibt man den TouristInnen dann noch mit so, ey, und es ist jetzt wichtig eigentlich, dass du sogar auch noch was veränderst, im besten Fall in deinem Leben?
Wir setzen ja hier auf Jumba mehr drauf, zu sagen, wir sensibilisieren die Touristen für den Meeresschutz, indem wir sie dafür begeistern. Okay. Und es gibt ja vom berühmten Ozeanforscher Jacques Cousteau aus dem 20. Jahrhundert, der hat ja gesagt, man beschützt das, was man liebt, weil was man liebt, das hat man im Herzen und das beschützt man. Und wenn die Touristen und Gäste hier das Korallenriff und das Ökosystem lieben lernen, dann verstehen sie auch so, was es zu schützen gilt einfach.
Ja, ich glaube, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja, wenn man einmal gesehen hat, wie faszinierend Natur sein kann, dann will man es ein bisschen mehr schützen. Ja. Ja, und jetzt haben wir ganz viel über Tourismus geredet, aber ihr macht ja hier nicht nur Tourismus. Warum ist denn eure Arbeit, also deine, aber die auch mit zusammen mit deinen lokalen KollegInnen, so wichtig für Sansibar als solches?
Als erste Säule eigentlich haben wir neben dem Ökotourismus und den ganzen Conservation-Maßnahmen, nämlich Environmental Education Trips, also Umweltbildungsausflüge, die eben für sansibarische Schulklassen, lokale Beamte, Fischerei-Communities und so weiter und so fort kostenlos sind. Das heißt, das wird alles eben durch das Geld, was die Ökotouristen reinbringen, finanziert. Und das sind dann Tagesausflüge hier auf die Insel, bei denen die Schulklassen eben erstmal im Klassenraum unterrichtet werden und denen eben übers Korallenriff erzählt wird, generell über die Umwelt, wie man sie schützt, was schützenswert ist. Und dann eben natürlich auch hautnah im Riff das Ganze erleben. Und das ist für viele dann ein ganz besonderer Moment. Und ja, ganz oft kommt es dann dazu, dass die Schulkinder oder auch Beamten dann einfach das Weinen anfangen, weil sie so berührt sind. Ja, das berührt mich dann auch immer wieder, ja, und motiviert mich einfach immer weiter.
Wie ist es für deine lokalen Kolleginnen, für die das ja Alltag ist, hier zu schnorcheln? Wie ist es für sie, wenn die das mitkriegen?
Ja, die sind immer natürlich total begeistert und machen das auch mit Leib und Seele. Und da ist ganz, ganz viel Herzblut einfach dabei. Insofern, ja, die Leidenschaft spürt man einfach.
Ja, und diese Leidenschaft habe ich auf jeden Fall auch bei Omari gespürt. Er ist seit unglaublichen 30 Jahren beim Projekt auf Jumba dabei. Omari, erzähl uns gerne, was bedeutet Jumba?
Jumba is coming from two words. Chu and Mbe. Chu means high or big rock. And Mbe means in front. The fishermen, they are coming from far away and didn't see any land. And the captain told someone to climb up to the sailing boat to look in front if they can see land, where they can go. And the men say, oh, I see Chumbele. That means I see rock in front.
Chumbe kommt also von zwei Wörtern, die sowas bedeuten wie große Felsen, die vor uns liegen. Ja, Lukas hat ja gerade schon erzählt, dass ihr hier mit Schulklassen arbeitet und ihr sensibilisiert ja auch Fischer für den Meeresschutz. Wie sind da denn deine Erfahrungen, Omari, und wie hat sich das über die Jahre so hier entwickelt auf Jumba?
I can tell from beginning. Beginning we had a big problem. We had a difficult time to work here because the fishermen, they are coming here for fishing. And when we started here, they're coming a lot of people, like 20, 30 people in the same time. And on island we were only four rangers. So if we went to talk with them, this is the marine park, this is the conservation area, sometimes they wanted to fight with the rangers. So we had a difficult time. So, but now the fishermen, they say, oh, you do very good job. So now they agree with us to be here.
Okay, ihr hört, dass es anfangs eine schwierige Zeit war und ja, es wurde auch mal ein bisschen brenzlig. Da ging es also relativ heftig zu. Und Marie, Respekt für eure Arbeit. Ihr nehmt ja auch Freiwillige in eurem Projekt auf. Wie ist da so die Zusammenarbeit miteinander?
Ja, yeah, it's very, very good because we're exchanging ideas. So when coming here, they study what we're doing here. They see different creatures. They bring us their knowledge from their home and we do getting half from there and getting half from us.
Also es gibt einen super Austausch zwischen den Freiwilligen und den Mitarbeitenden und das bereichert eigentlich alle Seiten. Die Freiwilligen lernen viel über Umweltschutz und das Meer und die Mitarbeitenden bekommen ihrerseits neue Ideen und Input von den Weltwärtsfreiwilligen. Ja, du Marie, wie sieht das jetzt mit Lukas im Speziellen aus? Wie ist der so?
Ah, Lukas is a nice man. Ah, I did work with him. So he's helpful. He did help us. He's a kind of a work hard man. Working very hard.
Ja, danke, Marie. Zurück also zu unserem hart arbeitenden Lukas. Wir haben beim Schnorcheln vorhin Wale gesehen. Tolle Fische, eine Krake, Schildkröten. Da denken jetzt bestimmt einige sofort, das ist so purer Urlaub, den der Junge da macht. Wo ist das hier ein Freiwilligendienst? Die Deutsch-Tansanische Partnerschaft, also die Organisation, mit der du hier bist, muss man dazu sagen, die hat natürlich noch viele andere Projekte, auch am Festland. Wenn dir jetzt aber Leute entgegnen, hey, du machst doch nur Urlaub hier, wie reagierst du da?
Klar, viele Leute sagen natürlich immer, ja, du machst ja nur Urlaub, aber das ist natürlich Schmarrn, weil es ist harte Arbeit. Also wenn es früh schon zum Sonnenaufgang aufgeht auf dem Leuchtturm und dann Wale beobachten und dann steht man eben da 4 Stunden lang mit einem Fernglas und achtet auf die kleinsten Sprühwölkchen auf dem Ozean. Danach geht's gleich runter, Schnorcheltour, kurz was essen, Mittagessen. Nachmittags wollen dann nochmal Touristen eine extra private Schnorcheltour, dann ist man mit denen nochmal 3 Stunden im Riff. Dann schreibt man zwischendurch mal ein paar Berichte und während dann eben bei den Touristen erst so ein bisschen Freizeit ist, gebe ich dann nochmal Erste-Hilfe-Stunden für das Team und bringe mein medizinisches Wissen da noch ein bisschen weiter. Ja, und dann abends kurz Abendessen. Und dann wollen natürlich die Leute nach dem Abendessen auch noch hören, wie es läuft, was man denn so macht, was hier gearbeitet wird und über das Projekt noch weitere Infos. Dann erzählt man da noch und dann ist es meistens so, dass man halt abends um 11, 12 erst letztendlich mal zu seinem Zeug kommt, noch ein bisschen Schreibtischarbeit macht und dann fällt man abends fix und fertig dann ins Bett.
Aber du hast auch schon gesagt, du gibst den Leuten hier Erste-Hilfe-Kurs, das heißt, du bringst auch deinen medizinischen Input hier mit rein.
Ja, auf jeden Fall. Und das kommt auch super gut an, macht total Spaß und ich versuche aber auch eben gleichzeitig einfach einen Ranger anzulernen, dass der sozusagen Erste-Hilfe-Instructor wird, um das auch langfristig einfach beizubehalten. Der ist auch schon richtig fit und so. Und mittlerweile bin ich dann derjenige, der auf dem Boden liegt und er zeigt es dann am Team und wird dann alles auf Swahili auch gleich übersetzt cool. Und erklärt. Und das ist natürlich optimal, wenn das so läuft.
Wir sind weiterhin am Strand und jetzt kommt aber eine neue Aufgabe von dir. Was machen wir jetzt?
Wir machen jetzt ein Beach Cleanup zusammen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal um die Insel und sammeln dabei eben allen Müll auf, den wir finden. Und generell ist eben die Insel in 8 verschiedene Strandabschnitte, die sogenannten Transects, unterteilt. Und wir gehen die jetzt nacheinander ab, sammeln wie gesagt alles auf und nachher wird es dann alles gewogen und in verschiedene Kategorien eingeteilt und dann in eine große Excel-Tabelle eingetragen.
Warum ist es wichtig, dass man das auch so nachhält?
Das ist wichtig, weil wir eben mit den Daten dann mehrere Erkenntnisse über die Ozeanverschmutzung hier im Zanzibar-Channel, im Indischen Ozean und um Chumba Island herausfinden können.
Also ihr wollt quasi auch wissen, dann woher der Müll kommt oder was ist so... Was ist das Ziel?
Richtig, also wir haben verschiedene Methodiken auch, um zu erkennen, woher der Müll kommt. Zum Beispiel können wir anhand von Etiketten, wenn die denn noch dran sind, wie zum Beispiel bei Plastikflaschen, Plastiktrinkflaschen kann man das gut machen, dass wir uns da den Barcode anschauen und da die Herkunft drüber erkennen oder eben, manchmal steht es ja auch drauf, wo es produziert wurde. Und dann können wir gucken, ah okay, kommt der Müll jetzt von Dar es Salaam an oder kommt er vielleicht von Stone Town und so kann man eben auch verschiedene Erkenntnis über die Ozeanströmungen dann erlangen.
Okay, dann hole ich doch mal. Da haben wir eine.
Ja.
Ein bisschen Müll kommt dann ja immer irgendwie zusammen, ne?
Ja. Also wir hatten das letzte Mal beim Beach Cleanup über 46 Kilogramm.
46 Kilogramm.
Und das ist halt ein Naturschutzgebiet, das muss man sich mal vorstellen. Also das kommt alles wirklich aus dem Meer.
Krass. Ja, keine Ahnung, jetzt finde ich ja auch sowas wie Glassplitter oder sowas. Ist das schlimm?
Das größere Problem ist aber tatsächlich Plastik. Wenn Plastik einfach im Meer landet, wird es eben durch Wellendynamik, durch die UV-Strahlung zu ganz kleinem Mikroplastik. Und laut Definition ist Mikroplastik eben, sind Teile, die kleiner als 5 mm sind. Und das ist halt extrem, extrem schädlich, weil das dann auch von Fischen gegessen wird als Nahrung und halt überlandet. Und jetzt schon laut neuesten Studien sogar in unserem Blut ist.
Okay, weil wir es essen quasi und...
Richtig. Wir sind ja auch Kreislauf der Natur letztendlich und ja.
Okay, krass. Und du machst es ja nicht alleine, sondern du hast ja immer Unterstützung noch mit dabei, von deinen KollegInnen auch oft.
Genau.
Und du nennst die ja auch gerne so deine zweite Familie.
Ja.
Deine zweite Gastfamilie. Was macht es so besonders?
So besonders an dem Team ist, dass es ein riesiges interdisziplinäres Team ist. Also aus allen verschiedenen Richtungen ganz verschiedene Persönlichkeiten. Zum Beispiel haben wir ein Küchenteam, wir haben ein Putzteam, wir haben ein Ranger-Team. Und so setzt sich das eben aus ganz vielen verschiedenen Leuten mit unterschiedlichen Aufgaben zusammen. Aber alle sind eben total leidenschaftlich dabei, wenn es um Meeresschutz geht und total leidenschaftlich im Inselleben. Ja, das ist einfach jedes Mal total schön, hier zu sein und auf dieser Insel, in dieser wunderbaren Natur hier zu leben. Das macht so besonders.
Wie wurdest du hier aufgenommen, als du hier hingekommen bist, von den ganzen Leuten?
Total herzlich. So, herzlich willkommen in Karibu Sana. Und dann war ich direkt total herzlich ins Team integriert und ja.
Wo würdest du so den Unterschied machen? Also zu der einen Gastfamilie, wo du irgendwie wirklich eine Gastmama hast, einen Gastpapa, einen Gastbruder und dann hier?
Unser Guiding Ranger zum Beispiel ist auch wie ein Gastpapi für mich,
okay.
Weil er mir einfach so viel beibringt und weil ich mit ihm so viel im Wald auch unterwegs bin und immer wenn wir zusammen sind, ist es wie so eine Vater-Sohn-Beziehung. Ja.
Und gibt's hier auch sowas wie Probleme? Wie geht man dann damit um?
Sie werden angesprochen, wenn es Probleme gibt. Das bleibt auf der Insel natürlich nicht aus, weil man ja in so einem engen Raum aufeinander ist. Aber genau, dann redet man drüber und dann ist es auch relativ schnell kein Problem mehr.
Ja, wie geht es denn jetzt für dich weiter? Also dein Weltwärtseinsatz ist ja jetzt bald vorbei. Was passiert jetzt bei dir?
Ich bin jetzt gerade im Bewerbungsprozess auf verschiedene Stellen oder verschiedene Organisationen über die ganze Welt verteilt.
Aber es soll wieder was mit Meer sein.
Auf jeden Fall.
Okay, da kommst du erstmal nicht drum bei.
Nee, das Meer bleibt mein Ding.
Du warst dir ja vor Weltwärts gar nicht so sicher, was du denn später mal studieren willst. Ob das dann Medizin wird oder was mit Meeresbiologie. Ist dir denn jetzt durch Weltwärts, bist du dir jetzt sicherer, was du studieren wirst?
Also tatsächlich hängt mein Herz immer noch an der Medizin, aber genauso an der Meeresbiologie. Also ich kann mir beides super gut vorstellen. Ja, und vielleicht lässt sich das ja später sogar dann kombinieren in irgendeiner Art und Weise. Das wäre natürlich das Beste.
Ja, perfekt. Und jetzt sind wir eigentlich hier mitten am Strand auch schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ganz traditionell, würde ich sagen, hat aber unser Gast nochmal am Ende das Wort. Und von daher, genau, würde ich von dir gerne mal wissen, was hältst du einen Rat an neue Weltwärtsfreiwillige?
Ich kann jedem nur empfehlen, nach dem Abi oder nach sonst einem Schulabschluss, geht raus in die Welt, schnappt euch das Leben, das wartet auf euch mit all seinen wunderbaren Facetten. Und meistens sind es gerade die Wege, die am Anfang vielleicht ein bisschen unsicher erscheinen oder wo man nicht genau weiß, was einen erwartet, die am Ende so viel Wunderbares und Neues bereithalten. Und bezüglich des Meeresschutzes kann jeder auch in Deutschland seinen Beitrag dazu leisten, indem man einfach bewusst konsumiert, bewusst einkauft und auf seine sachgerechte Entsorgung des Mülls achtet. Und so kann auch jeder in Deutschland so viel zum Schutz unserer Meere beitragen.
Das war jetzt mal wirklich eine intensive Botschaft und genau deswegen lohnt sich der Perspektivwechsel mit Weltwärts ja auch. Schaut gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, denn da hat Lukas ein paar spannende Eindrücke von der Insel und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, wenn wir mit jemandem anderen über seinen oder ihren Weltwärtseinsatz sprechen.
Nachhaltig Weltwärts, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.